Ich habe gestern schon begonnen und versucht, uns so ein bisschen einzustimmen auf das, was ich unter Anbetung verstehe. Ich nehme das mal hier weg, bin ich etwas freier. Was ich unter Anbetung verstehe. Und ein ganz wichtiger Bestandteil, ich habe euch von IKEA ein Herz mitgebracht. Ein ganz wichtiger Bestandteil soll dieses Herz sein oder ist dieses Herz. Zu Hause habe ich gesagt, habe ich dieses Herz bei mir immer auf dem Sessel hinten drin und dann habe ich so die Arme davor. Wenn es dann kälter ist, in der kälteren Jahreszeit, ist es dann immer, als wenn man so ein bisschen, ja, umgarnt wird, gewärmt wird. Und das soll das Sinnbild sein, zum einen, was Gott ist, nämlich die Liebe und dass es bei ihm auf das Herz ankommt und dass er seine Hände um uns rumschlingt und sagt, ich liebe dich. Ich habe dir durch Jesus, was wir gerade auch gefeiert haben, alles gegeben. Und zum Zweiten soll das dein Herz sein, nämlich ich gebe dir, Jesus, mein Herz. Das lasse ich euch hier. Und immer wenn ihr es seht, wo auch immer, dann denkt daran, alles was wir machen, auch Anbetung, hat nur was mit meinem Herzen zu tun. Mein Herz muss in Ordnung sein, damit ich das tun kann, was Gott von mir möchte und will. Wir haben gestern damit angefangen, ein Stück Praxis, haben angefangen, an der Schale zu kratzen, werden heute wieder was über Anbetung hören und werden nächsten Sonntag wieder was über Anbetung hören. Also es bleibt in dem Fluss und danach hoffe ich, dass was hängen geblieben ist. Wer es also noch nicht weiß, ich war ja in meinen jüngeren Jahren, habe ich ja Kindergruppen geleitet, Camps geleitet, wir sind weg gewesen, habe viele Kinderlieder gesungen und dann habe ich mal eines Tages mich und habe damals komischerweise warum auch immer diese Kinderlieder auf dem Kassettenrekorder, so einen ganz billigen Teil, aufgenommen. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und ich habe ein Tonstudio im Keller, habe diese Lieder überspielt und habe dann noch zusätzliche Instrumente in diese Lieder eingespielt. Habe daraus CDs gemacht und habe es meinen Enkelkindern geschenkt. Aber ein Lied war nicht auf dieser CD. Und vor ein paar Wochen kommt meine jetzt am 13. Juli dann vierjährige Enkeltochter, die wohnt vier Häuser weiter von uns, ruft mich an und sagt, Opa, Opa, also so richtig. Sie spricht sehr gut, aber das, was sie dann mir sagte, sagte dann zu mir, und rum und rum und rum und rum, Lied, Mama kennt den Text nicht, also hat sie nicht mehr vergessen. Ah, da musste ich erst mal so ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen und dann fiel es mir wieder ein. Nur mit einer Schlinge, David war nicht bang, dieser Hirtenjunge betete und sang. Klein war er verachtet, doch er glaubte Gott. Er nahm sich schnell fünf Steine und hört nicht auf den Spott. Ein kleiner Stein, ich Leute kam, der Stein ging rum und rum. Und dann ein kleiner Stein, ich Leute kam, der Stein ging rum und rum. Und rum und rum und rum und rum und rum und rum und rum. Ein kleiner Stein flog durch die Luft. Und der Riese fiel tot um. Das konnte ich ihr dann vorsingen am Telefon und das war dann die nächsten Tage so das Highlight, dass ich das immer wieder singen sollte. Ja, und das erinnerte mich an Kinderstunden. Und ich nahm mir mal diesen Text vor, den wir, ich denke mal, alle kennen. Und habe ein bisschen tiefer gegraben, weil der Text, der sagt ja, nicht nur aus, da war einer, David, der war ein Hirtenjunge, der war klein Und der hat dann den Riesen mit der Steinschleuder hat er getötet und dann hat er ihm noch den Kopf abgeschlagen. Dann den Kopf genommen und ins Lager geführt, damit die auch alle wissen, wir haben gewonnen. Die Philister zogen ihre Truppen zum Kampf, steht im 1. Samuel 17, 1 und dann, ich lese so ein bisschen so querbeet, weil der Text sonst zu lang ist. Sie versammelten sich bei Socho, das ist Juda, und schlugen zwischen Socho und Aseka im Ephes-Damim ihr Lager auf. Also ihr könnt es nochmal nachlesen, dann könnt ihr es besser aussprechen. Auch Saul und die Männer Israels sammelten sich. Sie schlugen ihr Lager im Terebintental auf und traten zum Kampf gegen die Philister an. Die Philister standen an dem Berg auf der einen Seite, die Israeliten standen auf der anderen Seite auf dem Berg und dazwischen war ein Tal. Soweit erstmal der Iststand. Und dann wollten die sich bekriegen. Die Israeliten wussten, packen wir nie, schaffen wir nicht, ist nicht unser Ding, eigentlich. Aber wenn man jetzt schon aufgefordert wird zu kämpfen, dann muss man das auch tun. Weil anders geht es ja nicht. Und die Frage, die Israeliten sich stellten, ist, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier, sollen gegen die kämpfen, wir wissen, dass wir verlieren. Und dann finde ich es eigentlich eine ganz vernünftige Lösung, wenn man schon gegeneinander kämpft, dass man einfach wenigstens nur einen opfert, wenn man verliert und nicht gleich das ganze Volk opfert. Weil eins ist klar, diejenigen, deswegen hat es manchmal so lange gedauert, dass sie gekämpft haben, die einen standen hier auf dem Hügel, die anderen da. Wenn du angreifst und der eine steht auf dem Hügel, ist der immer im Vorteil, weil die anderen kommen von unten. Und du hast von oben den Überblick und du kannst von oben alles machen. Und das ist das Positive für den, der angreift. Und das haben die nicht gemacht. Und dann war es so, dass da ein starker Mann war. In der Bibel heißt er Goliath. Manche Zeichnungen, die zeichnen ihn ja, weiß ich, 5 Meter. Und dann die kleinen Knirpse als Mensch dazu. So groß war der ja gar nicht. Aber der war gewaltig, der war kräftig, der hatte seine Rüstung an. Das war eigentlich das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende war, ist, dass er rausgekommen ist aus seinen Kriegern und dass er die Israeliten verspottet hat. Ihr kleinen Würmer, ihr, kommt doch mal einer her. Macht doch mal. Traut euch doch mal. Ihr seid ja alles Loser. Er hat sie verspottet. Und was passiert? Die sind natürlich dann aufgeregt und werden sauer und überlegen sich, ja, was können wir machen? Eins haben sie verstanden, wir können keinen Schnellschuss machen. Also wir müssen schon überlegen, weil wenn wir gegen den kämpfen, das geht nicht gut für uns aus. Also haben sie sich gedacht, okay, wir wollen einen holen oder wir wollen fragen, wer ist denn mutig genug, gegen Goliath zu kämpfen? Jetzt stellt euch vor, ihr seid Teil der Armee, ihr seht das, ihr wisst, jetzt verspottet ihr auch noch meinen Gott, an den ich glaube, jetzt verspottet ihr das Volk, in dem ich lebe, aber trotzdem hat keiner Ja gesagt. Es fand keiner so cool, das zu tun. Also müssen sie einen suchen. Dann sind sie also rund durchs Land gezogen, haben gesucht und gesucht. Sind bei einer Familie gelandet mit mehreren Söhnen. Und haben dann die Söhne vorgeführt. Und Gott hat immer gesagt, nee, der nicht. Denn was denn nun? Das waren jetzt alle Söhne, die hier sind. Bist du sicher, dass das alle Söhne waren? Ach ja, nee, da war ja noch so ein kleiner Schmächtiger, der draußen auf der Weide die Ziegen und die Schafe und weiß ich nicht was alles hütet. Den haben wir noch. Da holt den mal. Und dann kommt Gott ins Spiel und sagt, das ist der. Das ist er. Hä? Warum ist der das? So ein kleiner Knirps, was soll der? Und dann wurde bekannt, was der alles gemacht hat. Der hat gegen Löwen gekämpft, der hat gegen Bären gekämpft, der hat gegen alle die Tiere gekämpft, die versucht haben, seine Herde anzugreifen, seine Schafe, seine Ziegen oder sonst was, und hat alle in die Flucht geschlagen, weil er mutig war. Warum war der Junge so mutig? Jetzt stellen wir uns eine andere Situation vor. David sitzt auf dem Feld. Was hat er gemacht? Zum Beispiel. Was noch? Seine Harfe gespielt. Er hat gesungen. Er hat Gott eingebetet. Er hat ihn gepriesen, wie groß er ist, wie toll, dass er seine Herde hat, dass Gott die Schöpfung so toll gemacht hat, dass er Kraft bekommt. Das war sein Lebensinhalt. Plus natürlich der Aufgaben, die er bekommen hat vom Vater, die er da draußen machen soll. Und warum ist er so mutig? Weil das, was er gemacht hat, sein Leben bestimmt hat und sein Leben verändert hat. Ich habe gestern ja gesagt, also nicht wundern, ich habe so ein bisschen mit den Augen immer, und das ist leider so. Ich habe gestern gesagt, dass wenn ich was gerne mache und wenn ich was in dem bin, was ich gerne mache, dann wird es mein Leben. Dann wird es ein Stück mein Leben. Ich vergleiche es immer, du kannst ja jetzt weghören, Daniel und ich, wir gehen ja gerne zum Fußball. Wir haben ja auch unsere Dauerkarten. Ihr wisst, dass wir Hertha-Fans sind. Aber der Verein hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern beobachtet mal die Fans. Und zwar die Hardcore-Fans. Was die alles machen, was die auf die Beine stellen, was die für eine Choreo aus eigener Tasche bezahlen, damit das Stadion in Farben getüncht wird, in Bildern verändert wird oder was auch immer. Die geben wirklich, die geben ihr Leben da rein. Es gibt nichts anderes, was die machen, wenn sie Arbeit haben, wenn sie denn Arbeit haben, dann in der Freizeit oder so. Die nehmen alles dafür. Die geben dir das ganze Geld, die geben die Freizeit, die fahren überall mit hin. Ihr Lebensinhalt ist der Fußballverein. Und was war der Lebensinhalt von David? Gott anzubeten. Ihn zu preisen, ihn zu loben. Und das hat ihn stark gemacht. Weil er eigentlich wusste, wenn ich gegen Löwen und Bären kämpfe, dann wird das ja vielleicht auch nicht so schlecht sein, dass man das mal versucht. Und dann haben sie ihn angezogen, die ganze Rüstung. Weiß ich, Helm, Schulterpolster, Brustpanzer, so einen komischen Rock da mit Metalldingern da, seine Schienbeinschoner, seine Schuhe. Und dann kann ich mir vorstellen, wie so ein Roboter. So. Ist er dann da so dank gegangen und da hat er gesagt, das ist nichts für mich. Und hat das alles runtergerissen. Das brauche ich nicht. Warum? Wenn ich Gott habe, wenn ich weiß, dass Gott stärker ist als alles andere, das ist völlig, völlig egal, wie der andere mir begegnet. Das ist völlig egal. Also, so soll es sein. Ohne Rüstung ist er also auf dem Weg dann in das Lager. Und in der Zwischenzeit sind 40 Tage vergangen. 40 Tage hat Goliath, jeden Tag ist er rausgekommen
und hat das Volk Israel verspottet. Hat ihnen gesagt, wie schlecht sie sind, wie kraftlos sie sind. Vielleicht kann euch das an eine Begebenheit im Neuen Testament erinnern. Da war es so ähnlich. Da ist Jesus 40 Tage in die Wüste gegangen, um zu beten. Und hat gefastet. Und dann kommt der Feind. In so einer körperlich schwachen Situation eigentlich. Und sagt zu dir, oh, sollte Gott und sollte.
Und Jesus hat dann auf jede Frage, die der Teufel ihm gestellt hat, die Antwort gegeben. Und zum Schluss war der Feind, war Satan eigentlich, hat er nichts mehr zu bieten gehabt. Und Jesus hat gesagt, weiche von mir. Weiche von mir. Wann hast du das letzte Mal gesagt, weiche von mir? Denn wir dürfen das auch. Wir dürfen das auch. Weil Jesus gesagt hat, dass alles, was er hat und was er tut, das werden wir auch tun. Wir werden sogar mehr tun als er. Also warum, wenn der Feind uns da mal wieder zwischen die Füße hauen möchte, warum können wir nicht sagen, weiche von mir? Oder du fängst an, einen Lobpreis zu machen, wie ich es dann oft mache. Dann brauchst du gar nicht mehr sagen, weiche von mir, dann passiert es automatisch. Ist aber eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und David hat das wirklich praktiziert. Und ich sagte gestern schon, dass Anbetung in dem Fall hier das Schwert zerstört des Feindes. Der Lobpreis. Damit schlägt man den Teufel schneller und effektiver als mit jeder anderen Taktik. Aber der Lobpreis muss von Herzen kommen. Er muss ehrlich sein. Du musst ist falsch. Das ist ein blödes Wort. Du solltest authentisch sein in dem, was du tust. Wenn ich Lobpreis mache, muss es authentisch sein. Das heißt, das, was ich da singe, das kann ich auch singen, wenn ich nicht glaube. Dann wird es keine Wirkung haben. Aber in dem Moment, wo ich Lobpreis beginne und weiß, dass das, was ich singe, das vom Herzen kommt zum einen und Gottes Wort ist zum anderen und das ist, was ich mir wünsche, was vor mir liegt oder was auch immer. Gott wird es verändern. Und ich sage von mir aus, weil ich es erlebt habe, definitiv. Also versuchen wir, von den Lippenbekenntnissen, die wir manchmal so machen, wegzukommen. Ich gebe zu, es gibt Sonntage, auch bei mir, wo ich den Lobpreis mache, weil ich dran bin und weil ich gehorsam bin. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Und dann kommen auf einmal danach Geschwister zu mir und sagen, das war heute wieder so ein starker Lobpreis. Mensch, toll und so. Und ich fühle mich nicht so. Ich denke nicht, dass ich mich entsprechend vielleicht benommen habe oder irgendwas habe, was das aussagt, was die Person mir sagt. Aber eins sehe ich dann. Gott ist größer. Gott ist so viel größer. Und er macht sich überhaupt nicht abhängig von den Umständen, sondern er macht sich abhängig von den Herzen der Menschen. Und so ist es bei Daniel auch gewesen, bei David auch gewesen. David geht also hin, stellt sich dem Goliath gegenüber in dem Tal,
Übrigens, das Tal Juda, um was es hier geht, heißt übersetzt Anbetung. Interessant. Und sieht David da vor sich. Jetzt stellt euch vor, ihr seid 3 Meter. Sagen wir mal, ihr habt diese ganze Rüstung an. Ihr seid kräftig, ihr könnt das Schwert, was eigentlich nur einer, wenn überhaupt mit 2 Händen heben kann, hebt ihr mit einer Hand, der kann machen, was er will. Alles zerschmettert. Dann stellt sich da so ein kleiner Knirps hin. Mit einer Schleuder, mit so einem Steinschleuder, mit so einem kleines Lederding da dran, mit einer Schnur dran. Und hat einen Stock noch bei. Was willst du denn mit dem Stöckchen da? Ja? Stöckchen werfe ich nach dem Hund, dass er rennt und es holt. Na, jetzt kommst du zu mir hier mit dem Stöckchen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Fängt an zu lachen. Dann, David aber sagte zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen. Ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Da musst du schon ganz schön sicher sein in dieser Situation. Als Hirte mit einer Schleuder und einem Stöckchen zu sagen, du imponierst mir nicht mit deiner tollen Rüstung, weil meine Rüstung, das, was ich habe, mein Gott, ist größer als das, was du hast. Wird er nicht verstanden haben. Ist ja klar, der ist ja auch anders aufgewachsen und Gott ist für ihn nicht greifbar. Er hat mit ihm nichts erlebt. Und trotzdem frage ich jetzt dich, hast du auch schon mal so eine Situation erlebt, wo du ganz bewusst gesagt hast, das ist mir eigentlich völlig egal, was da passiert oder was da los ist oder was auch immer. Ich komme im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat. Wie gewaltig ist denn das? Wie groß ist denn das? Und ich kenne Christen, die krabbeln wirklich unterm Teppich, weil sie sich so demütigen wollen, weil sie so, ja, Angst haben oder was auch immer und sich nicht trauen, hervorzukommen und zu sagen, ich komme im Namen des Herrn. Ich werde mit dem Herrn diesen Feind besiegen. Und dann geht's rum und rum und rum und rum. Und dann fliegt der Stein. Und dann, man muss ja sehen, der Helm hat ja wirklich nur hier diese Lücke. Hat ja gar keine andere Lücke. Und der trifft die Lücke auf, ich weiß nicht, wie viel Meter Entfernung. Und zerschmettert praktisch seinen Kopf. Und damit wir auch alles denn sehen, was Sache ist, wird er auch noch abgeschlagen. Jetzt kann man sagen, so ist Gott. Ja. Kann man sagen, muss man nicht. Aber so ist Gott. Wenn der Feind kommt und dich anfassen möchte und dich in deine Gedanken hinein möchte und dich klein machen möchte und dir sagt, was du eigentlich für eine Niete bist. Manchmal sagen wir das bestimmt zu uns. Ach, hast du nicht. Oder ich kann mich erinnern, jetzt nicht an meine Eltern, weil die es nicht gemacht haben, aber so, wenn man andere Eltern, sie hört mit ihren Kindern, weil du packst das ja sowieso nicht. Schon alleine dieses auszusprechen. Es geht auch darum, dass wenn ich von Anbetung rede, wenn ich davon rede, dass es eine Herzenshaltung ist, wenn ich davon rede, dass David kommt und Goliath praktisch sagt, du bist zwar stark, aber mein Gott, Gott ist größer. Es geht darum, dass ich einfach lerne, meine Position, die ich von Gott bekommen habe, einzunehmen. Und jetzt musst du rausfinden, was deine Position ist. Auf alle Fälle ist es, mein Gott ist stärker. Mein Gott ist größer. Mein Gott weiß alles. Er hat alles in der Hand. Und ich komme mit manchen Begebenheiten und so nicht klar, weil ich vielleicht vergessen habe zu sagen, mein Gott ist größer. Mein Gott ist stärker. Mein Gott verändert durch meine Herzenshaltung die Dinge, die um mich herum passieren. Glaubst du das? Und wenn du Ja sagst, dann sagst du das in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Denn eins ist ja klar, es gibt nicht nur eine sichtbare Welt, es gibt auch eine unsichtbare Welt. Und in dieser unsichtbaren Welt sind Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Weil da ist der Feind, da sind die Engel Gottes, da ist der Herr, den wir ja nicht sehen können. Aber wir wissen, er ist da, also irgendwo ist er ja. Ist ja kein Luft oder Geist, der irgendwo nicht sichtbar durch die Gegend fliegt. Wenn ich was sage, hat das Auswirkungen auf die sichtbare und unsichtbare Welt. Wenn ich mich festlege mit dem, was ich sage, ich habe gestern gesagt, passt auf beim Beten, wünscht euch das wirklich, was ihr betet, denn wenn es kommt und der Herr ist mächtig, dann kann es manchmal vielleicht schwierig werden. Wenn ich also bete, als Beispiel, ja, ich will dir dienen, ich werde mein ganzes Leben, ich gebe dir alles hin, ich verzichte auf alles, du kannst mir alles nehmen, wenn ich nur an deinem Herzen bin. Eine tolle Bitte. Aber die Frage ist, bin ich bereit, auf alles zu verzichten? Also ich habe eine tolle Familie, tolle Enkelkinder, tolle Kinder. Wir haben ein tolles Haus. Uns geht's gut. Würde ich so eine Bitte bitten und beten? Ich habe darauf keine Antwort. Aber ich sag noch mal zu den, will noch mal auf das Thema Anbetung kurz kommen, warum David so stark war. Er hat das geglaubt, was er gesungen hat. Und dieses Beispiel von David, Berg, Tal, heißt Anbetung, Berg. Heißt, auch wenn ich mal im Tal bin, bete ich Gott trotzdem an und sage ich dem Feind trotzdem, Gott ist stärker. Ich habe keine Angst. Da gibt es ein Kinderlied. Ich habe keine Angst. Da weiß ich jetzt nicht. Das singen wir, haben wir als Kinder, habe ich mit den Kindern, weiß ich wie oft gesungen. Damit es auch in den Kopf kommt, weil ich einfach denke, es ist so. Vieles müssen wir lernen. Es darf aber nicht gleichgültig werden. Wir dürfen aber nicht gleichgültig werden, sondern müssen das auch glauben, was wir tun. Deswegen ist es manchmal ganz gut, Dinge anders zu machen, als man sie vorher gemacht hat. Also wenn ich immer wenn ich immer den gleichen Ablauf habe, vielleicht ein Tagesablauf, kann es hilfreich sein, aber es könnte ja auch spannend sein, wenn sich mal der Tagesablauf etwas verändert. Dass ich wieder anfange zu denken und umzudenken. Und wenn ich es auf Gott beziehe, zu sehen, Gott viel, viel mehr. Eins kann ich euch sagen, Gott will mehr, als ihr bisher gedacht habt. Und ich wage mich hinaus und sage, Gott will mit dieser Gemeinde viel mehr, als ihr träumt. Weil ich glaube, ich habe euch gestern erzählt, dass wir ja auch zurzeit so eine etwas stärkere Krise haben. Und weil es darum geht, dass man bestimmte Dinge nicht loslassen kann. Auch ich kann bestimmte Dinge nicht loslassen. Aber die Frage ist, wie geht es dir dabei? Möchtest du jeden Morgen den Wecker gestellt um, weiß ich nicht wie viel Uhr? Dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Es wäre doch toll, wenn sich mal das eine oder andere verändern würde. Und es hat nicht mit toll, Alltag ist ja toll, zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Gott das möchte. Wer rastet, der rostet, heißt es. Stimmt auch. Und so ist es bei Gott auch. Ich finde, oder wir finden es toll und spannend, neue Dinge mit Gott zu erleben. Neue Dinge zu hören einfach von anderen, was sie mit Gott erleben. Die Bibel sagt uns, dass wir alles hören können und dann können wir es prüfen. Ob das das ist, was für uns gilt oder ob das überhaupt richtig ist oder was auch immer. Bloß mit dem richtig habe ich mich, muss ich sagen, da bin ich nicht mehr so der Auffassung, dass ich denke, dass ich weiß, was alles richtig und falsch ist. Ich glaube, dass Gott ein viel größeres Herz hat. Ja. Vielleicht mal ein Beispiel, was für uns oder mich so betrifft. Und wir alle können ja sagen, ich nehme jetzt mal die katholische Kirche. Ich breche überhaupt keinen Stab über irgendeine Kirche. Und wenn wir sowas hören, dann kommen gleich so, ach ja, und die haben, und die haben, und die haben. Und wenn ich sage, dass in dieser Kirche eigentlich das, was wir so unter Erweckung, unter Lobpreis und so verstehen, dort begonnen hat. Die haben sich nach dem Gottesdienst hinterm Altar getroffen, wie sie wollten, und die haben Lobpreis gemacht, die haben auf Gott gehört, die sind dann rausgegangen. Und so ist diese ganze Sache rübergeschwappt, dann, sag ich mal, in viele anderen Denominationen. Also, bevor man einen Stab bricht, was man sowieso nicht sollte, mal gucken, hinterleuchten, was an positiven und guten Dingen kann ich denn da rausnehmen. Und ich sage euch, ich habe viel gelernt, auch aus anderen, vielen anderen Gemeinden, in denen wir waren, mit denen wir zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten, dass wir das, was uns alle in die Mitte stellt, Jesus, dass wir das nehmen und sagen und fragen, wie hast du Jesus erlebt? Und für mich ist, so wie David, der Lobpreis das, was für mich wichtig ist, weil ich im Lobpreis, in der Anbetung, Gott erlebe, wie er ist. Und wenn wir David sehen, im Tal, durch seine Anbetung, Kraft bekommen, Mut bekommen, Riese getötet. Wenn wir in diesem Tal sein sollten, oder wer auch immer in diesem Tal ist, dann ist jetzt die beste Chance, Gott anzubeten und ihn zu danken für all das, was er getan hat. Ich danke ihm nicht unbedingt für die schlechten Sachen. Ich danke ihm dafür, dass er mich aus diesem Tal herausführen wird, weil sein Wort wahr ist. Und in diese Richtung, zum Beispiel Lobpreis zu machen, wenn es mir nicht so gut geht. Es kostet Überwindung. Gebe es zu, ich weiß es. Jetzt könnte ich ja was anderes machen. Und dann kommt der Feind und sagt, der Rasen ist noch nicht gemäht und das ist noch nicht gemacht und das ist noch nicht gemacht. Nein, ich setze mich hin. Ich fange an, Gott anzubeten. Weil er würdig ist, angebetet zu werden auch im Tal. Das ist eigentlich die Überschrift dieser Predigt. Gott ist würdig, angebetet zu werden, auch wenn ich im Tal bin. Und wenn ihr dieses Herz seht, denkt dran, zwei Herzen sind es ja eigentlich. Gottes Herz und mein Herz. Und das ist eine Möglichkeit, ist immer nur eine Möglichkeit. Gott zwingt ja keinen. Du darfst. Du darfst. Du darfst Gott anbeten. Wenn wir die 10 Gebote nehmen, da heißt es ja eigentlich nicht, du sollst, sondern du darfst. Ich darf. Ich brauche nicht mehr zu lügen. Ich brauche nicht mehr zu stehlen. Ich brauche nicht mehr Ehe zu brechen. Oder ich brauche das und das nicht mehr zu tun. Ein Brauche. Gott ist kein Zeigefinger schwingender Herr. Jedenfalls so habe ich Gott nicht erlebt. Er ist ein Herr, der bestimmte Dinge zulässt und der sagt, mein Freund, wir müssen mal versuchen, die Richtung zu ändern. Okay, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. David hat durch seine Anbetung im Tal den Riesen getötet und hat Israel den Sieg gebracht. Denn eins ist auch klar, das, was ich als Einzelner mache, hat Auswirkungen auf meine Umgebung. Und da sind Menschen dran beteiligt. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du einfach da bist, auch heute Morgen durch den Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, dass du Gnade schenkst, jeden Tag neu. Ich danke dir dafür, dass du uns sehen lässt und Spiegel vor Augen hältst, auf dem Berg und im Tal. Herr, und wir wissen alle, wir müssen diese Berg- und Talwege gehen. Weil wie können wir dich erleben? Wir können dich erleben, wenn du uns aus dem Tal rausholst. Wenn wir auf dem Berg sind, ist es einfach. Gott, wir preisen dich und wir beten dich an. Du König der Könige, du Herr aller Herren, du Friedefürst, du starker Gott, du allmächtiger Vater, der Vater Himmels und der Erden. Herr, wir wollen festmachen an dir und wollen sagen, wir sind nicht die kleinen Schwachen, sondern wir sind die kleinen Starken. Ja, wir bleiben so groß, wie wir sind, aber wir sind stark in dir. Herr, und wir wollen erhobenen Hauptes gehen. Wir wollen erhobenen Hauptes gehen, weil wir wissen, du bist besser als alles andere, was wir rings um uns haben. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Danke, Jesus, du bist ein großer und guter Gott. Amen. Wir wollen zum Schluss, wir haben ja gestern ein neues Lied gelernt, und habe gesagt, wir werden das heute nochmal machen. Das werden wir auch tun. Soll ich das mal hier reinmachen? Zack. Für die, die...
Wo ist das Lied? Ja, wo ist das Leben?